ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler besprechen wir in diesem Podcast militärische Entwicklungen im Ukraine-Krieg, schauen auf militärpolitische Aspekte und behandeln Themen, die zumindest indirekt mit diesem Krieg zu tun haben. Herr Bühler ist heute wieder aus Hamburg zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Was steht heute auf dem Programm? Im Wesentlichen geht es um die aktuelle Lage, also zumindest soweit wir das können, beziehungsweise es angebracht erscheint aufgrund der Zeit, zu der wir aufzeichnen, weil wir wieder am Abend quasi zusammensitzen und der Podcast erst am darauffolgenden Tag, am Nachmittag erscheint, müssen wir, was diese ganz aktuellen Fragen sind, natürlich ein bisschen zurückhaltender sein. Dann geht es um aktuelle Meldungen der letzten Tage. Es gab ja viele, nicht zuletzt heute, die Erklärungen von Boris Pistorius, dem Bundesverteidigungsminister, zur Wehrpflicht, wie er sich das künftig vorstellt. Das jedoch wird heute keine Rolle spielen. Da war die Zeit, sich vorzubereiten, da die Statements ja heute Nachmittag erst waren. Auch Herrn Bühler, der ja im Generalstabslehrgang dort quasi gefesselt ist in Hamburg, zu kurz, um das wirklich seriös zu machen. Machen wir beim nächsten Mal. Dafür wollen wir heute versuchen, mal ein paar mehr Fragen von Hörerinnen und Hörern zu beantworten, als wir es in den letzten Folgen tun konnten. Wie beim letzten Mal schon gesagt, gibt es in dieser Woche aus Termingründen auch nur diese eine Folge. Wir zeichnen auf am Mittwoch, 12. Juni 2024. Es ist jetzt kurz nach 19 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Zur aktuellen Lage. Herr Bühler, wir schauen heute mal zunächst auf die Kampfhandlungen und die Entwicklungen an der Frontlinie. Vielleicht beginnen wir mal ganz im Nordosten, also in den Regionen Sumy und Kharkiv. Sie hatten festgestellt, dass es so scheint, als seien die russischen Offensivoperationen dort zum Stillstand gekommen. Das gilt noch immer, diese Einschätzung?
Ja, schauen wir erstmal vielleicht in die Region Kharkiv, weil es da doch durchaus Unterschiede gibt. Genauer gesagt nördlich und nordostwärts von Kharkiv, da ist der russische Vormarsch, der am 10.5. begonnen hat, schon seit Tagen zum Erliegen gekommen. Das heißt aber nicht, dass die Kämpfe aufgehört haben. Es gibt nach wie vor Angriffe und Gegenangriffe auf beiden Seiten. Dass die Angriffe und Gegenangriffe sind teilweise mit Geländegewinnen verbunden, die aber dann auch im nächsten Gegenangriff auch wieder verloren werden. Also da ist ein Patt zurzeit im Raum nördlich und nordostwärts von Kharkiv, aber der Vormarsch selbst der Russen, der ist zum Erliegen gekommen.
So, und dann gibt es ja die Region Sumy, von der Sie gesagt haben, da ist es ein bisschen anders. Ich habe den Eindruck, also man weiß ja, da sind auch tschetschenische Einheiten zugange. Auf mich macht das so ein bisschen den Eindruck, dass die dort eher Unruhe stiften sollen, als dass man tatsächliche nachhaltige militärische Fortschritte von denen erwartet. Aber nichtsdestotrotz, auch das erstmal nur ein Eindruck von mir, scheint es ja speziell Tschetschenenführer Kadyrov wichtig, dass er militärische Erfolge vermelden kann. Zumindest wäre das für mich eine Erklärung für die offenkundige Falschmeldung. Also man habe da eine Ortschaft, Rishivka, glaube ich heißt die, erobert. Ein Dorf, das gleich 100 Meter hinter der ukrainisch-russischen Grenze beginnt und gerade mal so eine Fläche von etwa 600 mal 400 Meter bemisst.
Ja, es hat in der Region Sumy, wie bereits im letzten Podcast besprochen, seit Angriffsbeginn Aufklärungs- und Sabotagetrupps gegeben, die Grenze überschritten haben und dann immer wieder nach Russland zurückgekehrt sind. Diese Vorstöße haben in der vergangenen Woche kurzfristig aufgehört. Die Russen haben dann in der Folge die grenznahen Dörfer mit Artillerie und mit Drohnen angegriffen. Am vergangenen Sonntag hat Kadyrov dann von der Einnahme dieses kleinen Dorfes in der Ukraine berichtet. Dem haben sofort russische Militärberichterstatter widersprochen. Ob sie heute noch dort sind, ist die Frage. Aber die Absicht ist so, glaube ich, wie Sie es sagen. Unruhe stiften, einen größeren Scheinangriff vortäuschen, aber Fortschritte können sie damit nicht machen. Zumal der Abstand zwischen dem eben besprochenen Abschnitt bei Kharkiv und diesem Dorf mehr als 150 Kilometer entlang der Grenze beträgt. Auch das deutet mehr auf die von Ihnen angesprochene Absicht hin.
Ich will noch mal ganz kurz ein Stück Richtung Kharkiv springen, also Richtung Südosten. Das hatten Sie angedeutet, wirklich Ruhe ist dort nicht eingekehrt, auch nach dieser begrenzten Freigabe westlicher Waffen für Ziele auf russischem Staatsgebiet. Möglicherweise werden zwar keine Raketen mehr von Belgorod dorthin gefeuert mit Gleitbomben, aber greifen die Russen die Stadt ja nach wie vor an.
Ja, es hat aber tatsächlich einige Tage Ruhe für Kharkiv gegeben. Die Russen mussten sich wohl auf die neue Situation einstellen. Von Raketen aus Belgorod wurde, wie Sie sagen, nicht mehr berichtet. Seit die Ukraine eine Raketenstellung bei Belgorod mutmaßlich mit HIMARS-Raketen bekämpft hatten. Das hat sich jetzt am Sonntag wieder geändert. Wiederum wurde Kharkiv mit einer Gleitbombe angegriffen, am Montag mit zwei. Aber das ist zum Vergleich zur Zeit vor der Freigabe wesentlich niedrigere Intensität. Also die Freigabe wirkt schon. Sie wirkt nur nicht so, wie sie eigentlich könnte. Denn die Amerikaner haben jetzt gesagt, dass die Freigabe auf das HIMARS-System beschränkt ist. Das ist ein Boden-Boden-System mit einer effektiven Reichweite nördlich der Grenze von etwa 30, 40 Kilometern und einer Gesamtreichweite von 80 Kilometern. Und sie beschränken es auf Flugabwehrwaffen. Also es ist nicht eingeschlossen, die ATACMS-Rakete mit einer Reichweite von ca. 300 und einer effektiven Reichweite von 250 Kilometer vielleicht nördlich der Grenze.
Oder ist das ein Zeichen dafür, dass die großen Gleitbomben auf Kharkiv abwerfen können, dass da halt nach wie vor keine wirklich funktionierende Flugabwehr vorhanden ist? Ein Zeichen dafür, dass die Russen die Gleitbomben schlicht außerhalb der Flugabwehr ausklinken, dass die also nicht so weit reicht? Oder ist es auch ein Zeichen dafür, dass halt die Freigabe der westlichen Waffen, so klingt es zumindest, was Sie gerade gesagt haben, dann tatsächlich doch eine sehr beschränkte ist und zum Beispiel auch diese Bomber über russischem Territorium ausschließt?
Ja, also die Ukrainer werden ihre weitreichenden Flugabwehrwaffen, also so wie zum Beispiel die Patriots, nicht im Grenzgebiet aufstellen in Sorge, dass sie zerstört werden. Und weil die vorhandenen drei Batterien Kiew und andere Ballungsgebiete schützen. Die Flugplätze der Bomber mit den Gleitbomben liegen so weit nördlich von Belgorod und Kursk, dass sie mit HIMARS nicht getroffen werden können. Die weitreichenden ATACMS dürfen sie, wie gesagt, laut Präsident Biden, der hat es nachgeschoben, nicht einsetzen. Bleibt also nur die Bekämpfung mit Jagdflugzeugen, mit weitreichenden Luftraketen. Da waren die Ukrainer in den vergangenen Tagen in einem Fall erfolgreich, aber sie haben eben nur wenige eigene Flugzeuge. Und diese wenigen sind alte Flugzeuge. Da bleibt tatsächlich nur die Hoffnung auf die F-16.
Dann war zu lesen, dass die Russen Truppen von der Südfront bei Cherson, glaube ich, in die Region Kharkiv verlegen bzw. verlegt haben. Was bedeutet das? Ich meine, das ist ja auch nicht gerade um die Ecke.
Ja, Teile der Luftlandedivision, die gehören dazu, zu diesen Truppenteilen. Das war allerdings bereits vor Angriffsbeginn in dieser Region. Insgesamt haben die Russen eben, das sieht man daran, auch keine neuen Truppenteile zur Verfügung, sodass sie Truppenteile aus anderen Teilen der Front in den Norden verlegen mussten und jetzt auch müssen, um die großen Verluste auszugleichen. Das ist logistisch schon schwierig. Die Front geht ja jetzt halbkreisförmig von der Nordgrenze nach Russland über den Donbass bis in die Südukraine bei Cherson. Das bedeutet, dass die Truppenteile meist im Eisenbahntransport um diesen Frontbogen bewegt werden müssen, in ausreichendem Abstand, versteht sich. Aber auch die Ukrainer mussten den Norden mit Truppenteilen aus anderen Frontabschnitten verstärken. Da wurde richtigerweise viel von einer Überdehnung der ukrainischen Verteidigung gesprochen, Sie erinnern sich. Aber das trifft ebenso auch auf die Russen zu. Das darf man nicht übersehen. Dies würde sie noch stärker treffen, wenn sie nun auch noch aus Kursk Richtung Sumy angreifen würden. Der Unterschied ist aber, und deshalb ist es ein kleiner operativer Vorteil für die Ukraine, der Unterschied ist, dass die Ukrainer aus der Mitte des Halbbogens operieren können und sich auch in der Versorgung der Front leichter tun dürften.
Dann gehen wir mal diesen Halbbogen noch ein bisschen weiter runter. Wie sieht es denn an den anderen Frontabschnitten aus?
Also da ist zunächst mal unverändert der Schwerpunkt der Russen zu nennen. Das heißt, der Donbass westlich von Bachmut bei Chasiv Yar und nordwestlich und südwestlich von Avdiivka. Also hier rücken die Russen langsam, aber stetig vor. Östlich von Chasiv Yar sind sie in einem Vorort und haben ihn zur Hälfte besetzt. Auch bei Avdiivka rücken sie jeden Tag, kann man das sehen, ein paar hundert Meter vor. Allerdings begünstigt, wenn man jetzt wieder auf Chasiv Yar schaut, die Lage von Chasiv Yar den Verteidiger, nämlich das dortige Höhengelände, auf dem die Ukrainer sitzen, und der von Nord nach Süd verlaufende Siversk-Donetsk-Kanal. Also so schnell dürften die Ukrainer auch bei höherem Druck Chasiv Yar deshalb nicht aufgeben.
Dann schauen wir mal auf die Luftoperationen beider Seiten in den vergangenen Tagen. Vielleicht können wir bei den Russen beginnen, Herr Bühler.
Also der letzte große Luftangriff war ja am vergangenen Freitagmorgen, kurz vor unserer Aufzeichnung des letzten Podcasts. Seither war vergleichsweise Ruhe, wenn man von den Artilleriebeschuss und dem Raketenbeschuss auf die frontnahen Siedlungen und Städte mit Waffen kürzerer Reichweite absieht. Das änderte sich wieder in der Nacht zu heute, also in der Nacht zu Mittwoch. Die Russen haben insgesamt 24 Drohnen, 4 Marschflugkörper durch Bomber aus Saratow, da an der Wolga, durch eine Kinschall-Rakete, eine Hyperschall-Rakete von einer MiG-31 abgeschossen, über Russland natürlich, und einer Iskander-Rakete. 29 von diesen 30 Flugkörpern wurden abgefangen. Einzig die aus der Krim abgefeuerte Iskander-Rakete erreichte ihr Ziel. Die Luftverteidigung, wenn man das zusammenfasst, glaube ich, hat sich wieder stabilisiert, zumindest bei solchen Angriffen mittlerer Intensität. Es waren keine S-300 aus dem Raum Belgorod mit dabei. Das deutet auf die Möglichkeit der Bekämpfung dieser Raketenstellungen hin. Es bleibt das Problem bei der Iskander-Rakete. Da haben die Ukrainer tatsächlich Schwierigkeiten, sie abzuschießen. Das hängt mit der extrem kurzen Strecke, die geflogen wird, zusammen. Das hängt zusammen mit der Flugbahn, mit Täuschkörpern, die diese Rakete ausstoßen kann, und mit Ablenkbewegungen oder Ausweichbewegungen in der Endphase. Also das ist tatsächlich eine Waffe, wo die Russen einen Vorteil haben und den die Ukrainer auch mit den besten Flugabwehrraketen nicht immer bekämpfen können.
Die Luftoperation der Ukrainer, über die wollen wir jetzt reden. Hier sticht vielleicht raus, Herr Bühler, dass man auf der Krim mehrere russische Flugabwehrsysteme zerstört haben will. Ist das tatsächlich so? Und wenn ja, wie hat man es gemacht?
Also die Ukraine hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen größeren Angriff auf die Krim unternommen, mit Drohnen und mit Attackams-Raketen. Dabei wurde die russische Flugabwehr entlang eines, ich nenne es mal Sperrgürtels, auf einer gedachten Linie quer über die Krim an 3 Orten von der Westküste bis zu dem wichtigen Eisenbahn- und Straßenknoten Tschankoi, wo auch ein Militärflugplatz ist, im Norden der Krim angegriffen. Es sollen eine Batterie S-400, also der modernsten Flugabwehrrakete der Russen, und 2 Batterien S-300, das Vorgängermodell, getroffen worden sein. Erst seien die 3 Radare der Batterien zerstört worden und dann die Raketenwerfer. Auf den Bildern sieht man Sekundärexplosionen. Das zeigt auch, dass die Raketenvorräte getroffen worden sind. Das Radar und die Raketenwerfer standen auf einem Satellitenbild kurz vor dem Angriff so dicht zusammen, dass es wahrscheinlich ist, dass außer den Radaren auch einige der Abschussfahrzeuge zerstört oder beschädigt wurden.
Und wenn man die Erfolge beim Ausschalten der Flugabwehr jetzt mal gegeneinander abwägt, also dann scheinen die Ukrainer ja zunächst mal deutlich im Vorteil. Das heißt, den Ukrainern scheint es besser zu gelingen, russische Flugabwehr auszuschalten, als es den Russen bei der ukrainischen gelingt. Ist das ein richtiger Eindruck? Und wenn ja, warum ist das so?
Ja, ich hatte schon von der Überdehnung gesprochen. Das trifft auch auf die russische Luftverteidigung zu. Das ist unter anderem eine Wirkung der weitreichenden Drohnenangriffe der Ukraine von über 1000 Kilometern. Die Russen haben also viele militärische Ziele zu schützen. Und dies trifft insbesondere auch hinter der Front zu. Da werden auch bei den Russen offenbar die Mittel knapp. Sie haben unter anderem auch eine S-300, S-400 an die Nordfront bei Belgorod verlegt, also von der Krim aus. Wie sie das machen, hatten Sie vorhin schon gefragt. Also dieser Angriff auf die Krim-Luftverteidigung war offenbar ein komplexer Angriff auf diesen Raketengürtel, der dort mindestens schon 2 Tage stand. Das zeigen eben diese Satellitenbilder. Verdichtet wird das Lagebild auf der Krim durch dort operierende Partisanen. Auch Spezialkräfte sind immer mal wieder beteiligt. Und dann folgen die Drohnenanflüge auf die Krim, die die Luftverteidigung insgesamt ablenken und im Idealfall dazu führen, dass die Radargeräte der Raketenstellungen eingeschaltet werden und dann natürlich selbst sichtbar werden. Und dann erfolgt der Raketenangriff mit den Attackams.
Das Ziel dieser ukrainischen Angriffe, Herr Bühler, ist das die Vorbereitung quasi künftiger Luftangriffe, möglicherweise mit F-16?
Also die F-16 sehe ich eher in der Luftverteidigungsrolle, also gegen russische Kampfflugzeuge mit Gleitbomben, die Bedrohung Nummer 1, und dann gegen Drohnen und auch Marschflugkörper. Das Ziel dürfte schon die Ausschaltung der Flugabwehrraketen sein, um dann die Ziele, die sie eigentlich schützen sollen, anzugreifen, sobald sie nicht mehr funktionieren. Und den Ukrainern ist es durchaus gelungen, in letzter Zeit sehr viele Flugabwehrstellungen auf der Krim zu bekämpfen und auch viel Material zu zerstören.
Sie hatten angedeutet, dass auch die Russen ja nicht unendlich viele Flugabwehrsysteme haben. Ich will mal an dieser Stelle die Mail von Thomas einfügen, weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Wir sollen auch nur den Vornamen nennen. Er hat irgendwo mal gelesen, dass zum Beispiel ein russisches S-400-System so an die 1 Milliarde Dollar kosten soll. Und er möchte Folgendes wissen, ich zitiere: Ich habe nicht genau mitgezählt, aber die Meldungen über die vielen zerstörten Abwehrsysteme in den letzten Monaten machen mich etwas stutzig. Wie viele hat Russland denn davon? Wie können sie trotz all der Verluste noch eine so hohe Abwehrbereitschaft im Luftraum sicherstellen? Man hat zuletzt gehört, die USA hätten insgesamt etwa 80 Patriot-Systeme. Die Russen werden wohl kaum annähernd so viele moderne Luftabwehrsysteme haben. Bei all den Meldungen frage ich mich, ob die Zahlen reell sind oder die Ukraine hier ähnlich übertreibt, wie Russland es tut, wenn es um zerstörtes westliches Gerät geht. Zitat Ende.
Also die Russen haben ca. 60 Batterien S-400, etwa ebenso viel wie die Amerikaner an Patriots haben. Beides jetzt nach offenen Quellen. Das mag ein bisschen anders aussehen, ein bisschen mehr sein vielleicht oder auch ein bisschen weniger, aber das kann man gut als Anhalt, glaube ich, nehmen. Die S-400 ist eine modernere Version der S-300. Die Raketen unterschiedlichen Typs können vom gleichen Abschussfahrzeug abgeschossen werden. Also von den S-300-Raketen hatten die Russen zu Kriegsbeginn etwa 8000, schätzt man. Wie viel sie von den moderneren S-400 haben, ist mir nicht bekannt, wie auch vieles an Detail von diesen S-400 jedenfalls öffentlich nicht bekannt sind. Was den Preis angeht, der da genannt worden ist, da ist die jüngste Bestellung der Bundeswehr von 4 Patriot-Systemen oder synonym Patriot-Batterien oder Patriot-Staffeln, wie man im Deutschen sagt, Amerikaner sagen gerne Batteries. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages bewilligte 1,4 Milliarden für ein System bestehend aus dem Radar, Gefechtsstand, Abschussfahrzeugen und Peripheriegerät wie Antennen, Kabel und so weiter. Gesamtpreis 350 Millionen. Der Preis enthält allerdings auch, je nach Vertrag, Ersatzteile oder Wartung und Instandsetzung, gegebenenfalls sogar Updates über mehrere Jahre zum Teil, sodass tatsächlich ein Vergleich schwerfällt. Aber tendenziell kann man daraus folgern, dass ein Preis von 1 Milliarde für ein System S400 viel zu hoch gegriffen ist. Und zur letzten Frage zu den Verlustzahlen. Also in der Regel gehen die Ukrainer nach meiner Erfahrung sehr vorsichtig mit den Zahlen zu Verlusten der Russen um. Zunächst wird gar nichts gesagt und erst wenn der Schaden verifiziert ist, zum Beispiel durch Bilder oder Zeugen vor Ort, dann geht man an die Öffentlichkeit. Und wenn mal etwas falsch berichtet worden ist, zum Beispiel gerade in diesen Tagen bei der Versenkung des Landungsschiffs vor einigen Tagen oder der mutmaßlichen Versenkung, dann wird so etwas auch schon mal offiziell dementiert, wie es, glaube ich, heute stattgefunden hat.
Es gibt noch weitere Luftoperationen der Ukraine herausgehoben. In den Meldungen hat man, dass man ein oder auch zwei russische Sukhoi, SU-57, glaube ich, mindestens beschädigt hat, Maschinen, die man getroffen haben will, als sie am Boden standen.
Also es ist tatsächlich eins der modernsten Flugzeuge, das die Russen haben. Ein Tarnkappenbomber der 5. Generation, also ein Flugzeug, dessen Signatur so ist, dass es vom Radar nicht so schnell und so gut aufgenommen werden kann. Vergleichbar etwa mit der Generation F-35 hier bei uns im Westen. Also das sind schon wertvolle Flugzeuge. Die Ukrainer haben einen Drohnenangriff geführt auf den Flugplatz von Achtubinsk. Achtubinsk liegt an der Wolga, östlich von Wolgograd. Es gibt zwei Satellitenbilder dazu, vom 7. Juni und eins vom 8. Juni. Und darauf sind zwei, wie Sie schon sagten, SU-57 aufgeführt. Eins etwas schwerer beschädigt und das andere etwas leichter. Aber ich denke, dass bei diesen Beschädigungen und bei der Nähe des Auftreffpunkts der Drohnen, dass da die Maschinen schon so beschädigt sind, dass sie längere Zeit ausfallen, wenn sie nicht gar ein Totalschaden sind bei der einen Maschine.
Ist das eher Prestige, also wenn man solche, ich sag mal, Hochwertmaschinen trifft, oder hat das tatsächlich einen zählbaren militärischen Nutzen?
Ich glaube beides. Erstmal ist es Prestige. Das ist ja ein Flugplatz, das ist kein operativer Flugplatz, so wie ich das sehe. Dieser Flugplatz beherbergt eine wissenschaftliche, technologische Dienststelle der Russen, in dem die Flugzeuge nochmal getestet werden. Offensichtlich sind die gerade aus der Produktion gekommen und werden jetzt getestet, um dann in die Streitkräfte regulär in den operativen Betrieb übernommen zu werden. Und davon haben sie nach meiner Kenntnis ist nur 6 Flugzeuge bisher. 78 Flugzeuge wollen sie bauen in den nächsten Jahren. Also das ist schon Prestige auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind es 2 von 6, die jetzt fertig sind. Das ist also ein Drittel dessen, was ihnen jetzt zur Verfügung steht.
Dann andere mögliche wichtige Luftschläge der Ukraine?
Ja, am Wochenende, am Samstag, Angriff auf ein großes Munitionsdepot bei Belgorod. Große Explosionen, langanhaltende Brände deuten darauf hin, dass man da tatsächlich ein großes Depot getroffen hat. Was auch sicher Auswirkungen hat auf den Angriff nordwestlich von Kharkiv. Dann auch am Samstag ein Angriff auf einen Gefechtsstand der Armee, die dort den Frontabschnitt führt, auch bei Belgorod. Aber wichtiger vielleicht als die Einzelziele, die sie dort getroffen haben, ist die Wirkung insgesamt der Luftschläge in Verbindung auch mit der Aufhebung der Auflagen. Also was wir im Augenblick sehen ist, das hatte ich schon kurz angesprochen, die Verlegung von Flugabwehrraketen von der Krim an die Nordfront. Wir haben gehört von der Evakuierung von Soldatenfamilien im Umkreis der angegriffenen Raketenstellungen auf der Krim. Drittens die Zerstörung der Fährverbindungen zwischen der Krim und der Region Krasnodar. Die hat dazu geführt, dass sie nun auch wieder Züge einsetzen mussten, die über die Kertschbrücke fahren, um Nachschub auf die Krim zu bringen. Wir hatten ja vor einigen Wochen darüber berichtet, dass so gut wie keine Züge mehr über die Kertschbrücke fahren. Dann viertens, mindestens 18 Schiffe und Boote der Schwarzmeerflotte sind vom Schwarzen Meer aus Noworossisk in das Asowsche Meer verlegt worden, damit es dem Zugriff sozusagen der Seedrohnen nicht so sehr ausgesetzt sind. Und letztlich die Brücke von Kertsch wird immer mehr durch Lastkähne gegen Seedrohnen geschützt, also Lastkähne beladen mit Sand oder Erde oder und so weiter, um die Brückenpfeiler gegen Seedrohnen zu schützen. Das sieht man daran, dass der Ben Hodges gar nicht so Unrecht hatte, wenn er immer gesprochen hat, es muss das Ziel sein, die Krim für das militärische Personal der Russen unbewohnbar zu machen.
Okay, dann will ich es mal damit in Sachen aktuelle Lage bewenden lassen. Schauen wir uns mal jetzt ein paar Meldungen an. Mir ist untergekommen, Herr Bühler, dass Deutschland nun möglicherweise ein weiteres Patriot-System liefern will.
Ja, das hat der Kanzler am Dienstag in Berlin bekannt gegeben, anlässlich des Besuchs von Präsident Zelensky.
Und dann wären es insgesamt 4 Patriot-Staffeln aus Deutschland?
Könnte man meinen, denn das dritte System wurde ja bereits im April, ich glaube sogar Anfang April, bekannt gegeben. Ich gehe aber davon aus, dass es bei 3 bleiben wird, vielleicht zunächst. Die ukrainischen Soldaten werden ja gerade daran ausgebildet, das läuft in Sassnitz in Mecklenburg-Vorpommern. Der Minister Pistorius war mit Präsident Zelensky da und hat sich das Gerät und auch die Soldaten angesehen. Also unterm Strich haben wir bald 3 deutsche Systeme in der Ukraine.
Dass die Ukraine diese Systeme braucht, das ist ja sicher unbestritten. Dennoch mal zum Hintergrund dieser Lieferung gefragt, wenn jetzt 3 oder 4 irgendwann Systeme dann in die Ukraine gegangen sein könnten, wie viele verbleiben dann bei der Bundeswehr und ist das tatsächlich verkraftbar?
Also die Bundeswehr hatte vor Kriegsbeginn 12 Batterien oder Staffeln, wie die Luftwaffe sagt. 2 sind abgegeben worden an die Ukraine. Die dritte ist angekündigt worden im April. Gehen wir davon aus, dass das die dritte ist, die gestern nochmal angekündigt worden ist. Also verbleiben 9 Staffeln. Auf der anderen Seite sind 4 jetzt nachbestellt worden im März. Und der Haushaltsausschuss des Bundestages hat es auch genehmigt, sodass wir insgesamt wieder 13 Stück haben, allerdings nicht heute und nicht morgen, sondern erst beginnend, ich glaube 2026, die erste davon. Das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Deisinger, ob das tatsächlich verkraftbar ist oder nicht. Da müsste man viel mehr Detailwissen haben, auch zum Teil Wissen, das geheim ist. Das fängt an beim Personal, das geht weiter über die Ausbildung, die gemacht werden muss. Das hängt zusammen mit Aufträgen, die Staffeln haben. Und da bin ich aber ganz sicher, dass da ganz genau geprüft wird, ähnlich wie es die Amerikaner auch zurzeit machen, ob es noch verkraftbar ist oder nicht. Und wenn es dann gemacht wird, dann scheint es auch verkraftbar zu sein.
Ja. Die Amerikaner wollen ja, glaube ich, auch ein weiteres Patriot-System liefern, was derzeit, glaube ich, in Polen stationiert ist, oder?
Ja, genau. Also das haben wir ja schon längere Zeit vermutet, dass die Amerikaner da ganz sicher noch was tun können bei 60 Batterien insgesamt. Es hat wohl auch Diskussionen gegeben in den USA und die waren sich auch nicht immer alle einig dort, aber letztlich ist jetzt die Entscheidung getroffen worden, dass sie eine Patriot-Batterie abgeben und die kommt aus Europa, die kommt aus Polen. Also hat schon ein Ringen stattgefunden.
Aber damit ist ja Deutschland sozusagen auch wieder ein bisschen mehr unter Druck, ne? Also Deutschland hatte sich ja bei der Unterstützung der Ukraine mit Flugabwehr den Hut aufgesetzt, hat versucht, auch andere Staaten zu bewegen, derlei Systeme zu liefern. War da bislang nicht so erfolgreich. Naja, nun könnte man meinen, also man liefert die Systeme möglicherweise ja auch in Zukunft noch ein weiteres von der Bundeswehr, weil man sich in dieser Angelegenheit ja keine Blöße geben kann und keiner mit dem Finger auf den Kanzler zeigen soll, so nach dem Motto, du forderst immer wieder von anderen, kriegst dabei deine eigenen Vorhaben auch nicht auf die Reihe. Also insoweit hat doch die Bundeswehr sicher auch gar keine andere Wahl, als irgendwann noch ein Patriot-System abzugeben.
Naja, aber so ganz ist die Kritik, glaube ich, nicht gerechtfertigt. Also wenn ich sehe, dass Italien eine Batterie jetzt zugesagt hat, die haben nicht Patriot, die haben das italienisch-französische Modell mit gleichen oder ähnlichen Eigenschaften, SAMP/T mit der Aster-Rakete, dann hat Spanien Patriot-Raketen geliefert. Einige Länder haben finanzielle Beiträge in Größenordnung von mehreren 100 Millionen Euro gegeben. Dänemark, Norwegen, Niederlande. Insgesamt sollen da 100 Patriot-Raketen geliefert werden an die Ukraine von diesem Geld. Die Rumänen prüfen zwar immer noch nach der vorläufigen Zusage ihres Präsidenten, aber da rechne ich auch, dass es eine Zusage kommt. Und die gute Nachricht von heute ist eben die USA, die geben eine weitere Patriot-Batterie ab. Wenn Sie das zusammenrechnen als Batterien, dann hat die Ukraine jetzt mit dem italienischen System und mit dem kommenden deutschen und amerikanischen System 5 Batterien. Da sind wir noch ein Stück weit weg von den 7 geforderten, die als Minimum angesehen wird, um die ukrainischen Ballungsräume zu schützen. Wir reden aber meist nur über Patriot oder das Äquivalent dazu, das italienische Äquivalent dazu, also den weitreichenden Flugabwehrwaffen für die obere Schicht des Schutzschilds für die Ukraine. Aber ebenso wichtig sind die Waffen für die mittlere Schicht und für die untere Schicht. Und da gibt es schon auch Erfolgsmeldungen, gerade jetzt in diesen Tagen. Die Bundesregierung hat erneut gesagt, IRIS-T wird geliefert in den nächsten Wochen für die mittleren Schichten. Die deutsche Seite hat auch bestätigt, dass die von den Amerikanern von einem arabischen Land zurückgekauften Gepard-Panzer an die Ukraine geliefert werden, aus Deutschland finanziert werden. Und natürlich sind die unteren Schichten betroffen. Und da hat sich Estland jetzt gerade wieder mit einer größeren Charge von schultergestützten Flugabwehrraketen hervorgetan. Also es bewegt sich schon was im Bereich Luftverteidigung.
Aber mit diesen schultergestützten Raketen kommt man ja der Forderung der Ukraine nicht wirklich entgegen. Ich meine, wie weit fliegen die? 2 Kilometer oder?
Naja, die fliegen schon etwas weiter, aber also 4 Kilometer, 5 Kilometer etwa. Aber sie sind trotzdem wichtig, gerade an der Front, wenn sie durch Frontfliegerkräfte der Russen angegriffen werden, wenn sie durch Hubschrauber, Kampfhubschrauber angegriffen werden, dann sind diese Waffen eben auch wichtig. Und dann nutzt ihnen die Patriot, die Dutzende von Kilometern weit hinten steht, nutzt ihnen da gar nichts gegen dieses tieffliegende Ziel eines Frontfliegers oder eines Hubschraubers.
Dann, Herr Bühler, ging durch die Medien, dass Frankreich Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern will. Die Franzosen fliegen ja, ich glaube zumindest was Kampfflugzeuge betrifft, keine US-amerikanischen Modelle, sondern eigene, hergestellt von Dassault Aviation. Also können sie auch eine solche Maschine liefern? Hier geht es wohl, glaube ich, um den Mirage 2000. Die ist so in etwa zeitgleich mit der F-16 entwickelt worden, hatte ich gelesen. Es wurde nicht gesagt, ab wann geliefert werden soll, wie viele Maschinen man zur Verfügung stellen will, aber dass man sofort mit der Ausbildung beginnen wolle. Was halten Sie denn von dieser Ankündigung?
Also das ist langfristig ein guter Schritt, auch dass man sofort mit der Ausbildung beginnen will. Es handelt sich hier um ein durchaus noch leistungsfähiges Flugzeug, das sich zuletzt bei dem Angriff des Irans und seiner ihm nahestehenden Terrororganisation auf Israel bewährt hat. Die Franzosen haben davon noch so um die 20 Maschinen, die jetzt durch neue Rafales abgelöst werden sollen. Sie sollten eigentlich verkauft werden und sollen jetzt in die Ukraine gehen. Ich hoffe dann mal, dass es die 20 Maschinen insgesamt sind. Aber dies wird jetzt ein Prozess sein, der auch nicht von heute auf morgen wirksam werden wird.
Aber wenn ich das nicht ganz falsch gelesen habe, dann war die Reaktion von Seiten der Ukrainer da durchaus, ich sag mal, verhalten. Also man freue sich darüber, aber man würde sich jetzt erstmal auf die F-16 konzentrieren. Also so richtig begeistert war man da jetzt nicht von.
Naja, da hat man trotzdem was Richtiges gesagt. Kurzfristig muss man sich jetzt auf die F-16 konzentrieren. Die ersten Maschinen sollen ja aus Dänemark Ende Juni, Anfang Juli übergeben werden. Bis Jahresende kommen dann noch Norwegen, Belgien und die Niederlande dazu, sodass man eine vorläufige Gesamtzahl von etwa 65 Flugzeugen erreichen kann. Diese Maschinen in die Streitkräfte der Ukraine zu integrieren, das wird schon eine Herausforderung sein. Und deshalb ist es richtig, dass man darauf hinweist, jetzt müssen wir uns erstmal da auf die F-16 konzentrieren.
Aber ist das am Ende wirklich zu handeln für die Ukraine? Also man hat die eigenen noch aus sowjetischer Produktion, dann bald die US-amerikanischen F-16. Wenn irgendwann französische Mirage oder auch dann schwedische Gripen dazukommen sollten, dann macht das zwar vielleicht in Summe mehr Flugzeuge, aber haben die am Ende dann tatsächlich auch den Kampfwert, den sie haben könnten?
Also das wird ja, wie gesagt, phasenweise erfolgen. Kurzfristig jetzt die F-16, mittel- bis langfristig die Mirage und eventuell die schwedische Gripen. Über letztere ist ja noch nicht entschieden. Ich denke, das ist jetzt ein Programm zum Aufbau einer ukrainischen Luftwaffe, das hoffentlich dann auch über das Kriegsende hinausreicht. Wir sollten solche langfristigen Entscheidungen, glaube ich, begrüßen und nicht gleich Bedenken haben, dass es alles so langsam geht. Das sind tatsächlich langfristige Entscheidungen, die erst später zum Tragen kommen. Ich habe neulich ein Interview gelesen, in diesen Tagen eigentlich, von Herrn Ketzel. Herr Ketzel ist der Geschäftsführer von KMW, also die Firma, heute heißt sie KNDS Deutschland, die Firma, die den Leopard herstellt. Und er sagt richtigerweise, wenn wir vor 2 Jahren das Ruder umgelegt hätten, dann könnten wir auch heute mehr Panzer produzieren. Aber das war vor 2 Jahren eben noch nicht absehbar. Und viele haben damit nicht gerechnet, dass das so ein langer Krieg wird. Und gerade weil das so ist, ist es, glaube ich, richtig, dass man langfristig die militärischen Fähigkeiten auch aufbaut. Hoffend, dass zwischendrin auch ein Waffenstillstand oder möglicherweise Beginn einer Friedensverhandlung dasteht, aber so, dass man in der Perspektive, in der Zukunft die Ukraine befähigt, mit eigenen militärischen Fähigkeiten die Sicherheitsvorsorge zu übernehmen.
Und auch wenn das langfristig gedacht sein soll, muss man doch auch jetzt ein bisschen, ich sag mal, Gas geben. Also es gab ja wohl auch ein bisschen Verstimmung über die Zahl der Ausbildungsplätze für F-16-Piloten, die Amerikaner den Ukrainern zur Verfügung stellen wollen.
Also das ist wohl so, so ist es ja berichtet worden. Es geht hier um die fliegerische Umschulung von Piloten, die nach ihrer fliegerischen Grundausbildung auf einfachen Maschinen dann auf die F-16 umgeschult werden. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass es da Engpässe gibt. Da ist ja zunächst mal die Ausbildung des eigenen amerikanischen Nachwuchses. Da gibt es Verträge zur Ausbildung von Piloten anderer Staaten, die die F-16 fliegen oder gerade erworben haben. Aber die Ausbildung von F-16 findet ja auch in anderen Staaten statt, also Rumänien beispielsweise und in anderen. Ich glaube, das Problem ist lösbar, auch wenn es jetzt wieder so aufgepoppt ist in unserer Medienlandschaft als wirklich großes Problem. Ich glaube, es ist ein lösbares.
Dann lassen Sie uns mal noch ein paar Worte verlieren, Herr Bühle, zum Besuch des ukrainischen Präsidenten in Berlin. Zelensky war ja unter anderem im Bundestag, hat dort eine Rede gehalten, persönlich, und die war sehr deutlich. Es wird keinen Kompromiss mit Putin geben. Ich nehme an, das hatten Sie jetzt auch nicht anders erwartet.
Naja, das ist jetzt ein bisschen verkürzt. Was wollen Sie denn anders erwarten, würde ich dagegen halten. Bei einer Rede, die in erster Linie ein Dank an Deutschland ist und an das deutsche Volk, ausdrücklich auch ein Dank für die vielen privaten und lokalen Hilfeleistungen an die Ukraine. Also da wird keiner erwarten können, dass von dort aus, vom Rednerpult des Deutschen Bundestages aus, Friedensverhandlungen eingeleitet werden, sage ich mal jetzt genauso überspitzt, oder dass da Vorschläge gemacht werden im Vorfeld jetzt der Verhandlungen in der Schweiz. Im Übrigen ist ja auch der Kontext dieses Satzes wichtig. Selenskyj fordert, dass Russland die volle Verantwortung für den Krieg in der Ukraine übernehmen müsse. Kann ich nur sagen, das sehe ich auch so, wer denn sonst? Russland muss den gesamten Schaden bezahlen. Die Ukraine werde diesen Krieg nur unter ihren Bedingungen beenden. Ich finde, das ist eine verständliche und auch legitime Position eines Opfers zu diesem Zeitpunkt. Das mag sich ändern, aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort, war das durchaus legitim.
Es gab natürlich Zustimmung von Seiten der offiziellen deutschen Politik. Also Deutschland steht auf der Bühne, sozusagen vollumfänglich hinter der Ukraine. Ich ahne aber dennoch wieder mal, dass es Backstage dann doch ein bisschen anders aussehen könnte. Also nicht, dass man hinter der Bühne der Ukraine die Unterstützung entziehen würde, aber dass man diese Linie, keinen Kompromiss mit Putin, nicht wirklich mitgehen mag. Also wenn man sich mal anhört, was Kanzler Scholz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj gesagt hat, ich zitiere mal fast wortwörtlich, Russland muss natürlich einen Beitrag leisten für eine friedliche Entwicklung. Das heißt, den Krieg beenden und auch Truppen zurückziehen. Zitat Ende. Russland muss einen Beitrag leisten für eine friedliche Entwicklung. Ich glaube, sowas kann nur Olaf Scholz so formulieren, oder?
Ich bin jetzt kein Verteidiger oder Angreifer des Kommunikationsverhaltens unseres Bundeskanzlers. Das liegt mir fern. Ich verstehe aber, dass er mit weichen Formulierungen arbeitet. Also Beitrag, friedliche Entwicklung auf Russland bezogen, Truppen zurückziehen. Also die härteste Aussage ist ja da Krieg beenden. Gut, er formuliert eben so, ob man ihm deshalb unterstellen kann, dass er von vornherein sagt, das sind nur Teile der Truppen, die in der Ukraine sind. Ich weiß nicht, ob man so weit sagen kann. Ich würde es so sagen, der Krieg wird nicht beendet ohne einen gerechten Frieden, der anschließend eine Aussöhnung ermöglicht, auch wenn es einen Waffenstillstand aus irgendwelchen Gründen gibt, aus Erschöpfung, wegen mangelnder Unterstützung und so weiter und so fort. Aber er wird nicht beendet werden ohne einen gerechten Frieden.
Ich nehme mal das Stichwort auf, Teile der russischen Truppen zurückziehen. Das ist ja der letzte Teil aus diesem kurzen Zitat. Russland muss Truppen zurückziehen. Ne? Sie ahnen vielleicht ein bisschen, worauf ich jetzt hinaus will. Wir hatten über eine gleichlautende Formulierung schon mal diskutiert. Russland muss Truppen zurückziehen. Scholz hat wieder nicht gesagt, dass Russland seine Truppen oder dass Putin die russischen Truppen zurückziehen müsse. Er hat einfach nur Truppen. Also wie viele denn? Eine Kompanie, ein Bataillon, eine Division? Mich hat das damals schon ein bisschen irritiert. Sie wollten auch damals nicht so sonderlich viel Kalkül dahinter sehen bei Olaf Scholz, wenn er das so sagt. Aber nun hat das halt nochmal genau so gesagt. Und ich glaube langsam wirklich, dass das nicht einfach so dahingesagt ist. Dass dieser Bedeutungsunterschied zwischen Truppen und die Truppen wichtig ist bei der Beschreibung der deutschen Position. Für mich klingt das so ein bisschen wie Hintertür für Putin. Vielleicht sogar wie ein Angebot an ihn. Also zieh erstmal ein paar Truppen zurück und dann sehen wir weiter.
Ja, da kann schon was dran sein, so wie Sie es formulieren. Es ist nochmal so, man bleibt da im Ungefähren, auch um hinterher nicht gemessen werden zu können an der Aussage, wenn es dann nicht so eintritt. Und man ist eben auch vorsichtig, glaube ich, auch mit Blick auf solche Friedenskonferenzen, dass man dann auch gleich in der Aussage bleibt. Denn wenn er jetzt was anderes gesagt hätte, dann hätten sie es auch aufgegriffen. Was ist da los? Jetzt hat er was anderes gesagt, als er vor Wochen oder Monaten gesagt hat. Also deshalb sehe ich das alles nicht so ganz kritisch.
Okay, aber insgesamt nochmal gesehen, Herr Bühler, dieser Besuch von Selenskyj in Berlin, es gab ja diese Wiederaufbaukonferenz, dann natürlich dieser Auftritt im Bundestag, im Beisein des Bundespräsidenten, im Beisein des Bundeskanzlers, im Beisein natürlich der Bundestagspräsidentin, dann von Bundesverfassungsrichtern und Teilen des Parlaments. Insgesamt gesehen, werten Sie das als Erfolg für Selenskyj?
Ja, und dann auch, darf man nicht vergessen, den Besuch in Sassnitz, den wir gerade hatten. Da gab es auch gute Bilder für die Ukraine. Das hat auch eine große Rolle gespielt in den Medien der Ukraine, soweit ich das lesen konnte. Die andere Geschichte, die Sie ansprechen, die kann mir natürlich überhaupt nicht gefallen. Ich meine, das ist jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt. Ich fand das unmöglich, ich fand das respektlos, da zu sagen in der Erklärung, wir lehnen es ab, einen Redner im Tarnanzug anzuhören. Also erstmal hat er keinen Tarnanzug angehabt, der hat eine braune Hose und einen schwarzen Pullover angehabt. Das ist kein Tarnanzug. Außerdem, wenn man das sagt, dann ist das auch ein Schlag ins Gesicht anderer, die Tarnanzüge haben und jahrzehntelang Tarnanzüge getragen haben. Und da haben wir immerhin 10 Millionen Menschen hier in Deutschland mindestens, die das getan haben. Also da passt schon der Einstieg nicht. Und das Zweite, und das ist, wenn ich sage respektlos, die Bundestagspräsidentin hat ihn eingeladen. Das Präsidium des Deutschen Bundestages hat den Präsidenten eingeladen, der war auf Staatsbesuch. Alle unsere höchsten Staatsvertreter, wie Sie es gerade gesagt haben, waren anwesend. Und eine Fraktion und die Gruppe BSW klingt sich da aus dieser Rede, hört noch nicht mal zu. Wobei wir, und das ist der dritte Punkt, wobei wir immer sagen, man muss mindestens zuhören, damit man die Argumente des anderen versteht. Man muss sie ja auch gar nicht teilen. Sie hätten ja auch nicht Beifall klatschen können. Und ich fand das, und das ist der letzte Punkt, Sie merken schon, dass ich da ein bisschen Emotionen da mit dabei habe. Es ist entlarvend, wenn man sagt, Selenskys Amtszeit ist abgelaufen. Er ist nur noch als Kriegs- und Battle-Präsident im Amt. Die Leute, die sowas formulieren, die sind ja nicht dumm, aber sie halten andere Leute für dumm. Die wissen ganz genau, dass der Präsident Selensky nicht gewählt werden kann nach deren Verfassung, weil eben Krieg ist. Und das wäre in Deutschland ganz genauso. In Deutschland würde auch keine Bundestagswahl stattfinden in einem Kriegszustand. Und das wissen die. Aber sie spielen mit dieser Information und versuchen, die Leute zu beeinflussen und versuchen, Schlagzeilen aus einem Staatsbesuch zu machen. Und das ist nicht in Ordnung. Und das trifft auch zu auf die BSW-Abgeordneten. Auch denen zolle ich nicht den Respekt, den ich normalerweise Abgeordneten des Deutschen Bundestages zolle.
Ja, Sie wirken durchaus ein bisschen angefasst, Herr Bühler, ganz begonnen von Ihrer Argumentation, als es um den Tarnanzug geht, kann man sicher nachvollziehen, weil Sie ja auch viele Jahre sowas getragen haben. Eine Bemerkung nur noch, die Begründung, die Sie jetzt genannt haben, für das Fernbleiben im Bundestag bei der Rede von Selenskyj, die stammen allesamt aus den Reihen der AfD. Das BSW hat das ja alles ein bisschen anders begründet, also nicht mit Tarnanzug und diesen Dingen, die Sie formuliert haben. Ich will mal ganz kurz, Frau Dadelin, die hat gesagt, dass man damit auch ein Zeichen der Solidarität mit all jenen Ukrainern setzen wolle, die sich einen sofortigen Waffenstillstand und eine Verhandlungslösung wünschen, statt von Präsident Selenskyj als Kanonenfutter für einen nicht gewinnbaren Krieg zwangsrekrutiert zu werden. Sagt Frau Dadelin vom BSW. Also da hat man sich zumindest ein bisschen mehr Mühe gegeben, das inhaltlich zu begründen, dass man nicht hingeht.
Ja, Stichwort nochmal Tarnanzug. Da sitzen auch in der AfD-Fraktion einige pensionierte Offiziere, ganz wenige, aber einige. Und ich frage ausdrücklich, wie kann man das unterstützen? Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der General-AD Wundrak und Abgeordnete der AfD in der ersten Reihe saß. Offensichtlich war er damit nicht einverstanden. Ich habe Herrn Oberst-AD Lukassen vermisst bei den Vieren. Vielleicht war er auch nicht da aus irgendwelchen anderen Gründen. Aber Tatsache ist doch, dass wir in dieser Partei Soldaten haben, die jahrzehntelang in der Bundeswehr gedient haben. Und dennoch wird von der Fraktion so ein Papier, ich will nicht sagen verabschiedet, das kann ich nicht sagen, aber es ist diskutiert worden und dann von der Fraktionsführung rausgegeben worden. Wie kann man als Soldat in einer solchen Fraktion noch verbleiben? Der zweite Punkt, Frau Dadelin, ja, da sind wir wieder beim Faktencheck, den wir ab und zu mal machen müssen. Also es ist nicht so, dass das sehr viele sind, die in der Ukraine den Frieden so priorisieren, dass er einer Kapitulation gleichkommt. So muss ich das vielleicht ausdrücken. Also den neuesten Umfragen zufolge liegt es zwischen 80 bis 90%, die den Kurs des Präsidenten und der Regierung und der gesamten politischen Führung auch so mittragen. Man mag in anderen Punkten der Innenpolitik nicht übereinstimmend sein mit Präsident Zelensky. Das zeigen seine Zustimmungswerte insgesamt, die seit seiner Wahl, die er mit, ich glaube, 73% gewonnen hat, immer ein Stück weit nach unten gehen, jetzt so um die 60% liegen. Aber gerade in dieser Frage, die Frau Dadalin anspricht, dort liegt sie eben bei 80-90%.
Ist auch, glaube ich, nicht das erste Mal, dass Sie das erwähnt hatten mit den Zahlen, mit den Umfragen. Ich glaube, da ging es auch in der Folge darum, als wir uns über die Aussagen von Herrn Kujat unterhalten haben. Herr Bühler, ich will gleich noch zu ein paar Hörerfragen kommen. Nur eine Sache noch. Wir waren ja vorhin bei Frankreich. Macron, der Präsident, scheint noch nicht wirklich davon abrücken zu wollen, einen Ausbilder in die Ukraine zu schicken, obwohl die USA abgewunken haben, Deutschland auch. Aber angeblich würde es Länder geben, die sich an dieser Koalition beteiligen wollen. Wissen Sie, welche das sind?
Also wir wissen nur, dass Politiker einiger Staaten sich geäußert haben, auch positiv geäußert haben, aber es gibt noch keine Entscheidungen, genauso wie in Frankreich nicht. Estland gehört dazu, Lettland, Litauen, Polen. Es gibt offenbar Gespräche Frankreichs mit einigen Staaten, die so grundsätzlich daran interessiert sind, zu helfen. Ob das so bleibt, das ist für mich offen. Nämlich, wenn tatsächlich der Auftrag dieser Ausbildungskontingente und vor allen Dingen die Rahmenbedingungen, die finanziellen, die zeitlichen, auf dem Tisch liegen und auch die Fragen der Führung eines solchen Kontingents, seine Versorgung, sein Schutz, seine Einsatzregeln klar benannt sind. Zweitens kann man davon ausgehen, dass in der NATO auch Bündnispartner die Stimme hinter verschlossener Tür erheben, um die Franzosen und gegebenenfalls auch andere Länder davon zu überzeugen, keine Alleingänge zu machen und die Notwendigkeit der Kohäsion der NATO herauszustellen. Zusammenhalt macht uns stark. Jede Zersplitterung hilft Putin. Das, glaube ich, habe ich schon mal so gesagt. Letztlich sollte auch der Oberbefehlshaber der NATO, Chris Cavoli, also der militärische Oberbefehlshaber, der sogenannte SECUR, seinen militärischen Ratschlag hier einbringen und ebenso die Generalstabschefs der Nationen. Ich weiß, dass doch einige hochrangige aktive Militärs das ganze Unternehmen ähnlich kritisch sehen wie ich.
Ich weiß, Glaskugelfrage, Herr Bühler, aber was meinen Sie, werden die Franzosen das am Ende durchziehen?
Also nun hat sich der Präsident ja weit aus dem Fenster gelehnt in dieser Frage. Es wird deshalb sicher schwierig, da wieder herauszukommen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber solange ich keine besseren Argumente kenne, kann ich von einem Einsatz von Soldaten zur Ausbildung in der Ukraine nur abraten. Erster Punkt, weil sich die Ausbildung in Polen, Deutschland, Rumänien und anderen Staaten bewährt hat und sich dort wesentlich effektiver und effizienter gestalten lässt. Ja, der Transport dorthin, also zu den Ausbildungsorten, ist eine Herausforderung. Aber der ist auch beim Transport, bei der Versorgung, beim Austausch von NATO-Soldaten, die in der Ukraine eingesetzt werden, vorhanden. Also da ändert sich nicht viel, denke ich. Und zweitens, weil es die ukrainischen Soldaten, und das ist mein Eindruck, auch mein persönlicher Eindruck im Gespräch, die ausgebildet werden sollen, die das auch nicht wollen. Also sie wollen lieber in den Staaten, die ich gerade genannt habe, ausgebildet werden. Dort sind sie mit Engagement dabei, 6 Tage die Woche bei einem Tag frei und haben ihre Ruhe sozusagen und können sich auf diesen Auftrag sich so ausbilden zu lassen, damit man später an den Operationen teilnimmt, konzentrieren. Und der dritte Punkt, das ist das Entscheidende eigentlich, weil nach meiner Erfahrung, nicht nur nach meiner Erfahrung, unterschiedliche Kontingente von Soldaten, unterschiedlicher Staaten, NATO-Staaten, da wird die Lage dann einigermaßen unübersichtlich und das in einer Kriegslage, also da kann ich nur abraten davon.
Okay, dann wie angekündigt, jetzt noch ein paar Antworten auf Fragen von Hörerinnen bzw. Hörern. Den Anfang macht Leonard Schmidt, er schreibt folgendes. Zitat: Wir leisten uns in Europa den Luxus, 27 Mal ein Verteidigungsministerium mitsamt der zugehörenden Haushaltsposten zu haben und wundern uns dann darüber, dass Europa bzw. der europäische Teil der NATO so schlecht dasteht. Es sind Kostenredundanzen, die nüchtern betrachtet eigentlich nur besoffen zu ertragen sind. Die USA haben genauso wie Russland und China den großen Vorteil, dass sie diese Redundanzen nicht haben. Man stelle sich mal vor, den gegenwärtigen US-Militärhaushalt aufgeteilt auf 50 Bundesstaaten, nur weil man ein föderativer Staat ist, dann sehen die USA auch recht alt aus. Ich meine, es ist an der Zeit, dass in Europa endlich mal mit dieser Kleinstaaterei Schluss gemacht wird, insbesondere bei sicherheitsrelevanten Teilen wie Militär und Polizei und so weiter. Mit einem europäischen Fiskus und einer europäischen Armee hätten wir dann ein so gewaltiges More Bang for the Buck, dass wir als EU mit dem 2%-Ziel der NATO über dem US-Haushalt für Verteidigung liegen könnten und die derzeitigen Ausgaben aufsummiert locker ausreichen, um für den Anfang unsere Ostgrenze dicht zu machen, welche nebenbei bemerkt die einzige Landesgrenze für Europa wäre. Zitat Ende. Die Mail, etwas längere Mail von Leonard Schmidt.
Also ich stimme Ihrer Analyse ja zu, Herr Schmidt, aber das wissen Sie aber wahrscheinlich selbst, aber ich will es ja mal sagen, was meine Gedanken dazu sind. Dazu wären dicke Bretter zu bohren und dazu sehe ich keine Bereitschaft in Europa. So richtig wie die Gedanken sind, die Sie gerade geäußert haben. Für einen solchen Ansatz wäre mehr Europa erforderlich, nicht weniger. Also mehr Europa, dass aber manche Parteien, die Regierungsmehrheiten gewonnen haben oder dabei sind, sie in den nächsten Wahlen zu gewinnen, ertragen könnten und mitmachen würden. Diese Parteien vergessen zwar, dass das heutige Europa Frieden und Wohlstand gebracht hat, aber mehr als der Status quo ist von diesen bei einem Wahlerfolg, glaube ich, nicht zu erwarten. Eine europäische Armee würde einen Bundesstaat erfordern, ähnlich wie den der USA. Das wäre so viel mehr Europa, das sehe ich überhaupt nicht. Eine Armee ohne politische Kontrolle, ohne gewählte politische Kontrolle, nicht durch irgendeinen Kommissar, das ist keine Armee, wie ich mir sie vorstelle. Das muss schon eine demokratisch legitimierte Armee sein und nicht eine Armee, die in der heutigen Verfasstheit der Europäischen Union mit ihren Institutionen möglich wäre. Also so bleibt uns eigentlich nur der Ansatz der Kooperation der Armeen, der Nationalstaaten, diesen Ansatz fortzusetzen und quasi Inseln der Zusammenarbeit zu schaffen, Inseln der Interoperabilität, wie zum Beispiel mit den Niederländern zusammen in der deutsch-niederländischen Kooperation oder in kleinerem Maßstab mit der deutsch-französischen Kooperation.
Okay. Dann Georg Bavastro, ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus Mülheim an der Ruhr hat uns geschrieben, der schließt an unsere Diskussion zum Thema Ostsee, die wir vor einigen Folgen hatten. Ich lese kurz vor. Gibt es für die Ostsee im Falle eines Krieges zwischen einigen der Anrainerstaaten, also zum Beispiel Russland gegen eines der NATO-Länder, ein Abkommen, welches die Einfahrt durch die dänische Südsee oder den Nord-Ostsee-Kanal einschränkt bzw. verbietet, möglicherweise ähnlich wie es das Abkommen von Montreux für das Schwarze Meer macht. Der Nord-Ostsee-Kanal ist als deutsches Hoheitsgewässer durch Deutschland sicherlich zu kontrollieren, oder?
Also es gibt es tatsächlich nicht. Es gibt es nach meiner Kenntnis eben nur für den Sonderfall Montreux. Gut, bei Asien bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob es da nicht doch die eine oder andere Wasserstraße gibt. Aber die Meerengen in der Ostsee unterliegen dem ganz normalen und generellen Seerecht. Der Nordseekanal ist ein inneres Gewässer nach dem Seerecht der Bundesrepublik Deutschland. Er wird also seerechtlich wie Land betrachtet, mit den gleichen Ein- und Ausreisebestimmungen, die sie an den anderen Grenzen haben, an den Landgrenzen haben. Die umgangssprachlich Hoheitsgewässer genannte 12-Meilen-Zone auch Territorialgewässer genannt. Dort ist grundsätzlich freie Durchfahrt zu gewähren. Und das gilt insbesondere auch für Meeresengen im Seerecht, also auch für den Großen Belt beispielsweise oder den Sund, wo die Territorialgrenzen aneinanderstoßen. Also der Sund ist ja so eng, dass die 12-Meilen-Zone von der einen Seite und die 12-Meilen-Zone von der anderen Seite dazu führt, dass sie entweder in Dänemark oder in Schweden durch den Sund fahren müssen. Und da ist freie Durchfahrt zu gewähren. Allerdings für Kriegsschiffe gibt es oder kann es besondere Auflagen geben. Das heißt, Kriegsschiffe müssen sich grundsätzlich anmelden, wenn sie in Hoheitsgewässer einfahren wollen. Die Dänen machen das sehr gründlich, muss ich sagen. Die verlangen also tatsächlich auch von einem deutschen Kriegsschiff, wenn es durch den Sund fährt, obwohl NATO-Partner seit vielen Jahrzehnten auch eine sogenannte Diplo-Clearance, also einen schriftlichen Antrag auf Durchfahrt einige Tage vor der eigentlich geplanten Passage. Und die Nationen geben dann auch Auflagen. Das ist ganz normal. Deutschland macht das gegenüber den NATO-Partnern nicht. Aber einige Staaten haben da eben andere Regularien. Jetzt war die Frage noch auf den Kriegsfall bezogen. Im Kriegsfall ist es natürlich so, dass für den Kriegsgegner die Durchfahrt durch eine Meeresenge gesperrt ist. Das heißt, da würden die Dänen und die Schweden den Sund und die Dänen den großen Belt zumachen. Und da könnte keiner mehr raus und könnte auch keiner mehr rein.
In unseren Hörermails wurde hier und da festgestellt, die Ukraine hatte doch 1994 schon Sicherheitsgarantien bekommen, im Wesentlichen von Russland, den USA, Großbritannien. Die Russen haben sie gebrochen. Wären die anderen Länder nicht allein deswegen schon verpflichtet, der Ukraine beizustehen und zu helfen, den Aggressor zurückzuschlagen? Dass man die Frage quasi auf den Punkt gebracht, die uns mehrere Hörer geschrieben haben.
Ja, das war eine andere Zeit. Alle waren in Sorge, dass die sowjetischen Nuklearwaffen, die in Russland, Kasachstan und in der Ukraine gelagert waren, in falsche Hände geraten konnte. Ich weiß noch, Proliferation war das Wort, das wir alle zu dieser Zeit gelernt haben. Gleichzeitig die steigende terroristische Bedrohung in Zentralasien, das war das zweite große Thema. Und die beiden westlichen Atommächte, Großbritannien und USA, die hatten überhaupt kein Interesse, und Russland natürlich auch nicht, an einer steigenden Zahl von Nuklearmächten. Zumal die Lage in der Ukraine, in Kasachstan, aber auch in Russland so kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion alles andere als stabil war. Deshalb hat man alles versucht, die Nuklearwaffen in einem Land der zerfallenden Sowjetunion, nämlich Russland, zu konzentrieren, gegen Sicherheitsgarantien für die Ukraine und auch für Kasachstan. Das führte dazu, dass in der Folge durchaus kooperative Regelungen gefunden wurden zwischen Ukraine und Russland zum Beispiel. Allerdings nach längeren Verhandlungen die Nutzung des Hafens Sewastopol für die russische Schwarzmeerflotte, ein langfristiges Abkommen, und ebenso wie die Aufteilung der sowjetischen Schwarzmeerflotte zwischen Ukraine und Russland. Das fand ja alles in dem gleichen Zeitabschnitt und danach statt. Weder die USA noch Großbritannien und schon gar nicht die Ukraine konnten damals damit rechnen, dass Russland 20 Jahre später zunächst mit verdeckten Mitteln, dann aber ganz offen in den Donbass und auf die Krim einmarschiert, die Gebiete annektiert und weitere 8 Jahre später in die gesamte Ukraine einfällt. Heute ist die Lage eine andere. Von den 3 Garantiemächten hat eine Nuklearmacht, die Ukraine, angegriffen. Die beiden anderen Garantiemächte, ebenfalls Nuklearmächte, sollen Ukraine gegen Russland schützen. Da ist es nur zu verständlich, dass USA und Großbritannien sich zurückhalten. Und das ist auch gut für die Sicherheit in Europa insgesamt und sich auf die Unterstützung unter anderem mit Waffen beschränken. Und ich habe auch keine Forderung gehört bisher, und so kann man daraus schließen, dass das in der Ukraine ganz genauso gesehen wird, dass man also diese Sicherheitsgarantien, für die es ja keine Regelung gab, so ähnlich wie in der NATO, der Artikel 5, dass man diese Sicherheitsgarantie auch zu keinem Zeitpunkt eingefordert hat. Weil verständlich ist, dass es eine andere Lage, eine andere Situation ist.
Wir haben eine Frage von Ilse Gorzolla. Zitat, das Militär muss die Vorgaben der Politik umsetzen, die vorgegebenen Ziele möglichst verwirklichen und so weiter. Was macht aber ein hochrangiger Militär, wenn die Politik sich in eine verteidigungspolitische Richtung bewegt, die er aus Gewissensgründen nicht mittragen kann? Ausscheiden, krank melden, überwechseln in die Industrie, Berater im Ausland, das mag ja noch gehen. Wie sieht das aber in einem totalitären System aus? Wie kommt ein hoher Militär in Russland aus der Nummer wieder raus, wenn er nicht mehr mittragen will, was geschieht? Kurz vor Toresschluss in den Widerstand gehen, damit er am Ende nicht noch als Kriegsverbrecher in Den Haag landet. Ich denke, es ist kompliziert und lebensgefährlich, dort nicht mehr mitmachen zu wollen. Sind eigentlich Fälle von Widerstandsgenerälen bekannt? Zitat Ende. Die Frage, wie gesagt, von Ilse Gorzoller.
Ja, also bei uns ist es ja so, dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung für alle Soldaten gilt, also auch für hochrangige Militärs. Das ist ja ein Grundrecht, das allen offen steht. So würde ich den ersten Teil da beantworten. Der zweite Teil ist etwas schwieriger, aber ich gehe jetzt davon aus, dass Sie mit Widerstandsgenerälen die russischen Generale, also die russische Situation im Augenblick meinen. Und so will ich es auch beantworten. Es gibt einige Generale, die den Kreml kritisiert haben. Widerstand hat gerade mal die Wagner-Gruppe mit ihrem Chef geleistet, in Teilen jedenfalls, aber auch massive Kritik geübt. Es gibt andere Generäle, die einfach verschwunden sind von der Oberfläche, von denen heute keiner mehr spricht. Es gibt einen General bei den Russen, der neulich in Handschellen dem Staatsanwalt vorgeführt worden ist. Das ist der General Popov, der ist Chef der 18. Armee, glaube ich, in der Südukraine gewesen. Und der hat sich doch tatsächlich herausgenommen, dass er den Generalstabschef Gerassimow in der Sache richtig, aber mit deutlichen Worten in einem Video, das dann geleakt worden ist, kritisiert hat. Naja, und das Resultat sehen wir jetzt. Will ich damit sagen? Die Repressionen sind offensichtlich so stark, dass es da in Russland zwar Opposition gibt, die aber nicht nach außen gezeigt wird. Und wenn es nach außen gezeigt wird, Stichwort Nawalny und andere Oppositionelle in Russland, dann landet man im Straflager und letztlich geht man durch die Behandlung dann im Grunde genommen ein, so wie Nawalny im Grunde genommen ja nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, nach all dem, was ich weiß, sondern durch seine Behandlung und seine Misshandlungen, die ihm auferlegt worden sind, in diesem Straflager gestorben ist. Da gibt es andere Beispiele aus dem zivilen Bereich auch von Führungspersönlichkeiten, die plötzlich verschwunden sind. Einige sind verstorben in relativ jungen Jahren, einige sind aus dem Fenster gefallen, einige sollen Selbstmord gemacht haben. Also so muss man sich das vorstellen, wenn man nicht Widerstand leistet, sondern wenn man Kritik übt. Also das ist jedenfalls das, was ich so aus den Quellen, die ich lese, erfahre. Muss nicht alles stimmen, aber die Tendenz ist tatsächlich so, es ist ein Riesenunterschied und das ist ja die Kernaussage Ihrer Frage gewesen zwischen dem, was bei uns jemand macht, der sich kritisch gegenüber der Politik äußert oder gar gegen militärische Operationen ist und wie das in Russland gehandhabt wird.
Letzte Frage für heute, Herr Bühler, ist vielleicht einfacher zu beantworten als die von gerade eben, weil es auch eine ganz praktische Frage eigentlich ist. Die kommt von Gerhard Fröhlich. Zitat, meine Frage lautet, warum die Bundeswehr keine Feldartillerie mehr besitzt und stattdessen, in Anführungszeichen, nur die Panzerhaubitze 2000 einsetzt. Es fällt auf, dass in der Ukraine hauptsächlich ein Artillerieduell stattfindet, wobei die Anzahl der Geschütze und die verfügbare Munition auf beiden Seiten eine entscheidende Rolle spielen. Zitat Ende.
Also mit Feldartillerie meint Herr Fröhlich von LKW mit Anhänger gezogene Artillerie. Die Panzerhaubitze, also ein schweres gepanzertes Artilleriegeschütz, das rechnen wir zur Panzerartillerie, nur um den Unterschied darzustellen. Also die Bundeswehr hatte in den 80er Jahren zusammengenommen ca. 90 Bataillone mit über 1000 Artilleriegeschützen und ca. 400 Raketenwerfern. Der Personalumfang der Artillerie betrug deutlich mehr als 40.000 Soldaten. Heute hat das Heer etwa 60.000, 65.000. Das sind die Proportionen, die man dort im Auge behalten muss bei dieser Frage. Also ab Mitte der 90er Jahre ändert sich das. Wir wissen, es hieß dann abbauen, Friedensdividende einfahren, mit weniger Geld auskommen. Der letzte Schritt war dann 2012 mit der sogenannten Neuausrichtung der Bundeswehr aufgrund mangelnder Finanzmittel, die die Bundeswehr zu einer Priorisierung der Auslandseinsätze zwang, zulasten der Landes- und Bündnisverteidigung. Ja, von den 90 Bataillonen ging es dann auf ganze 4 Bataillone bergab. Aus 1.100 Artilleriegeschützen wurden 112, Panzerhaubitzen 2.000. Aus 400 Raketenwerfern wurden 28. Leider wurde das überschüssige Material nicht eingelagert für den Fall der Fälle, sondern es musste Geld gespart werden und auch Einlagerung kostet Geld, es wurde verschrottet und verkauft. So war die Lage und deshalb hat die Bundeswehr keine Feldartillerie mehr, obwohl man heute, so wie Litauen, die ja Feldhaubitzen von Deutschland gekauft hat, sie an die Ukraine abgegeben hat, sonst könnten wir das auch tun und damit auch der Ukraine helfen. Das ist für mich eine der entscheidenden Lektionen, die wir in diesen 2 Jahren gelernt haben. Gerät muss nicht verkauft werden, muss nicht verschrottet werden, sondern kann für den Fall des Falles irgendwo eingelagert werden.
Okay, dann sind wir fast am Ende dieser Folge. Fast. Ich will, bevor wir uns verabschieden, noch einen kleinen Tipp loswerden, einen Hörtipp für eine neue Produktion aus unserem Haus. Ist vielleicht auch im Nachgang der Europawahlen besonders interessant. Und wir haben auch heute zumindest ansatzweise mal über das BSW gesprochen.
Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt.
Sarah Wagenknecht. Kaum eine Politikerin polarisiert wie sie.
Wir brauchen eine Rückkehr der Vernunft in die Politik.
MDR aktuell zeichnet ihren Lebensweg nach.
Man kann für Sarah Wagenknecht eine gute kurze Überschrift finden und das ist Trotz und Treue.
Kindheit, Aufstieg, neue Partei. Sarah Wagenknecht, der neue Podcast von MDR aktuell. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
So, und damit sind wir durch für heute. Auch für diese Woche, wie eingangs schon gesagt, gibt es halt nur diese eine Folge in dieser Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler, Anmerkungen, Lob, Kritik haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, viel Erfolg beim Abschluss des Generalstabslehrgangs in Hamburg, bei dem Sie derzeit helfen. Nach diesem Abschluss ein feines Wochenende. Wir hören uns dann am Mittwoch nächste Woche wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Bis Mittwoch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.